Wenn KI-Agenten schneller arbeiten, heißt das nicht automatisch, dass der Mensch weniger zu tun hat. Servus, ich bin Lissy und heute geht es um KI im Betrieb. Nicht um die nächste Demo, die auf einer Bühne gut aussieht, sondern um die Frage, was in Firmen passiert, wenn Agenten Aufgaben anstoßen, Meetings direkt ins CRM schreiben, Google das Lernen in die Suche zieht und Designer mit KI-Agenten auf derselben Fläche arbeiten. Der rote Faden ist klar. KI nimmt nicht einfach Arbeit weg. Sie verschiebt sie vom Tippen zum Prüfen und vom einzelnen Tool zum sauberen Ablauf. Die erste Meldung klingt fast wie das Gegenteil der üblichen KI-Erzählung. Das Wall Street Journal beschreibt Gründer, die mit ihren KI-Agenten nicht weniger, sondern härter arbeiten. Der Artikel kam am 22. August über Hacker News rein. Als Signal ist er interessant. Wenn Agenten mehr parallele Aufgaben erzeugen, muss irgendjemand diese Aufgaben auch prüfen, priorisieren und in echte Entscheidungen übersetzen. Genau das sieht man in kleinen Teams schon heute. Früher war der Engpass oft: Wer schreibt den ersten Entwurf? Wer recherchiert die Liste? Wer baut die Präsentation? Mit KI ist dieser erste Entwurf plötzlich billig. Dann kommen aber 5 Entwürfe, 3 Recherchen, 12 mögliche nächste Schritte und ein Agent, der irgendwo noch eine halbe Aufgabe angefangen hat. Der Engpass wandert vom Produzieren zum Sortieren. Für Unternehmer ist das eine ziemlich praktische Lektion. Wer einfach nur mehr Agenten anschaltet, bekommt nicht automatisch mehr Output, der brauchbar ist. Man braucht Review-Regeln. Was darf der Agent alleine abschließen? Was muss ein Mensch sehen? Welche Datenkülle zählt, wenn 2 Quellen widersprechen? Wann wird eine Aufgabe abgebrochen? Das klingt trocken, aber genau da entsteht der Unterschied zwischen einem netten KI-Spielzeug und einem System, das im Alltag Arbeit trägt. Ich mag an dieser Meldung, dass sie den Hype ein bisschen erdet. KI-Agenten sind nicht magische Praktikanten, die nachts alles erledigen und morgens liegt der perfekte Betrieb auf dem Tisch. Sie sind eher sehr schnelle Mitarbeiter ohne Bauchgefühl. Und wer schnelle Mitarbeiter ohne Bauchgefühl führt, braucht bessere Prozesse, nicht nur mehr Begeisterung. Dazu passt ein kleines GitHub-Projekt von Genpark. Der Name ist sperrig: Meeting Lifecycle CRM Sync Action Executor Skill. Dahinter steckt aber ein sehr konkreter Ablauf. Ein Meeting wird aufgezeichnet oder transkribiert. Daraus zieht ein KI-Schritt Zusammenfassung und Aufgaben. Danach werden CRM-Felder aktualisiert oder Folgeaktionen ausgelöst. Im README steht sogar ausdrücklich Fireflies und N8N als Stilrichtung, also Meeting rein, strukturierte Folgearbeit raus. Das Repo ist neu und klein. Der Research-Lauf sah 8 Sterne, also bitte nicht als bewährtes Enterprise-Produkt verstehen. Interessant ist der Ablauf, nicht die Marktmacht dieses einzelnen Projekts. Fast jedes B2B-Team kennt das Problem. Nach einem Sales Call stehen in irgendeinem Tool Notizen, im CRM steht die Hälfte, im Kopf der Verkäuferin steht der Rest und 2 Wochen später fragt jemand, warum die Deal Stage noch falsch ist. Ein sinnvoller Meeting Agent müsste deshalb mehr tun als hübsch zusammenfassen. Er braucht erstens klare Felder, Budget, Zeitplan, Entscheider, nächster Schritt. Zweitens braucht er Unsicherheit. Wenn der Kunde sagt, vielleicht im Oktober, darf daraus nicht automatisch Closing im Oktober werden. Drittens braucht er Rechte. Nicht jeder Meeting-Teilnehmer darf im CRM alles ändern. Der 30-Minuten-Test für ein kleines Team wäre simpel. Nimm 5 echte Meeting-Transkripte, definiere 10 CRM-Felder und lass ein Modell nur Vorschläge schreiben, keine Änderungen ausführen. Dann misst du 2 Dinge. Wie viele Felder sind korrekt befüllt und wie oft muss ein Mensch korrigieren? Wenn der Vorschlag in 8 von 10 Fällen stimmt, kann man über Teilautomatisierung reden. Wenn er in jedem zweiten Call etwas erfindet, bleibt es bei einer Assistentenfunktion. Mei, langweilig? Vielleicht. Aber genau solche Tests entscheiden, ob KI im Betrieb Geld spart oder nur neue Kontrollarbeit erzeugt. Google hat am 19. August neue Lernfunktionen für Search vorgestellt. Offiziell klingt das nach Back to School. Search, Lens und AI-Mode sollen beim Lernen für Klassen und standardisierte Tests helfen. Man kann Aufgaben fotografieren, Erklärungen bekommen, Themen vertiefen und Lernmaterial schneller strukturieren. Für mich ist daran weniger die Schule spannend. Spannend ist, dass Google Lernen direkt in die Suche einbaut. Denn im Betrieb lernen Menschen dauernd. Ein neuer Mitarbeiter muss ein Produkt verstehen. Ein Support-Team muss herausfinden, warum ein Kunde ein Feature falsch benutzt. Wenn die Suche nicht mehr nur Links liefert, sondern direkt Erklärungen, Übungsfragen und visuelle Hilfe, wird Lernen ein Teil des Arbeitsflusses. Das ist auch ein guter Realitätscheck für alle, die KI-Tools getrennt von normalen Arbeitsflächen denken. Die meisten Menschen wollen nicht erst ein Modell auswählen, einen Prompt bauen und eine Lernumgebung konfigurieren. Sie sind in der Suche, im Browser, im Dokument, im CRM. Dort muss die Hilfe auftauchen. Für Unternehmen heißt das, internes Wissen muss so aufbereitet sein, dass KI es erklären kann. Nicht als PDF-Friedhof, sondern mit klaren Begriffen, Beispielen und Grenzen. Wenn Google öffentliches Wissen immer besser erklärt, steigt automatisch die Erwartung an interne Systeme. Der Mitarbeiter fragt nicht mehr, wo liegt die Anleitung? Er fragt, warum ist dieser Prozess so? Was muss ich jetzt tun und was passiert, wenn ich den Sonderfall habe? Wer seine internen Abläufe nicht sauber beschreibt, bekommt mit KI nicht mehr Klarheit, er bekommt schneller sichtbares Chaos. Das vierte Signal kommt aus der Design-Ecke. Du bist ein neues Open-Source-Projekt, eine Alternative zu Paperpunk-Design. Laut ReAdme ist es ein Multiplayer-Design-Canvas, auf dem Menschen und KI-Agenten zusammen live arbeiten. Jede Designfläche besteht aus Frames, die echtes HTML in einer Sandbox rendern. Menschen bearbeiten im Browser, Agenten kommen über einen eingebauten MCP-Server dazu. Man sieht Cursor, Status, Aktivität und Änderungen live. Warum ist das für Operations relevant? Weil viele KI-Agenten heute noch wie Chatfenster behandelt werden. Du gibst eine Aufgabe rein, wartest, bekommst Ergebnis zurück und dann beginnt das Ping-Pong. Bei echter Teamarbeit reicht das oft nicht. Design, Dokumentation, Produktplanung, Angebotsprüfung, all das braucht geteilten Kontext. Wer arbeitet woran? Was hat sich geändert? Welche Entscheidung ist schon gefallen? Was darf überschrieben werden? Dupe ist deshalb kein Beweis, dass jedes Team morgen sein Designsystem umstellt. Aber es zeigt eine Richtung. Agenten werden nützlicher, wenn sie in denselben Oberflächen arbeiten wie Menschen. Nicht als allwissender Chat daneben, sondern als Teilnehmer mit begrenzten, rechten, sichtbarem Status und nachvollziehbaren Änderungen. Das ist auch der Punkt, den ich bei Agenten generell immer stärker sehe. Der Fortschritt liegt deswegen nicht nur im Modell, er liegt in der Umgebung. Ein Agent mit schlechter Umgebung ist wie ein sehr kluger Praktikant, ohne Ordnerstruktur, ohne Zugänge und ohne Ahnung, was schon entschieden wurde. Ein mittelgutes Modell in einer sauberen Oberfläche kann am Ende produktiver sein, weil Menschen seine Arbeit überhaupt prüfen können. Für echte Firmen ist das oft näher am Nutzen als das nächste Frontiermodell. Was heute bei mir hängen bleibt: KI im Betrieb ist weniger eine Frage von noch mehr Automatik und mehr eine Frage von Übergaben. Wer prüft? Wer entscheidet? Wo liegen die Daten? Welche Änderung ist sichtbar? Und wann sagt das System lieber, da bin ich mir nicht sicher? Wenn ihr diese Woche selbst etwas testen wollt, nehmt keinen riesigen Agendenplan. Nehmt einen kleinen Ablauf mit klarer Folgearbeit. Ein Meeting ins CRM, eine Kundenfrage in eine interne Erklärung, einen Designentwurf mit Kommentarspur. Dann messt nicht, ob die KI beeindruckend klingt. Messt, wie viele Korrekturen ihr braucht und ob der Mensch danach schneller entscheiden kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir gern eine Mail. Die Adresse steht in den Shownotes oder hinterlasst eine Bewertung direkt in eurer Podcast-App. Das hilft mehr, als man denkt. Danke fürs Zuhören, fiert euch und bis morgen, eure Lissi.